Der Einstein sagt, Zeit ist relativ. Der Unterschied ist, die Amöbe stirbt mit der Falsifikation von ihrer Hypothese. Das heisst, wenn sie übergeht und dann hat es ein Mammut und sie wird verstampft, dann ist sie tot, oder? Und Einstein kann wie abstrahieren von seiner Idee. Also er ist nicht seine Idee, sondern er kann seine Idee auch quasi einfach aufgeben und sagen, oh nein, Zeit ist gleich nicht relativ. Und das finde ich auch wichtig bezüglich Kreativität, dass man nicht eine Amöbe ist, also weißt, verschmelzt mit seinen Ideen, sondern die wirklich zum Test angeht.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Modern Creativity. Mein Name ist Kathi Kenzig, ich bin Creative Consultant, Coach, dein Host von diesem Podcast und heute rede ich mit dem Innovationspsychologen Benjamin oder auch Bench Sager über das Spannungsfeld von Kreativität. Meine Aufgabe mit dem Podcast ist es nämlich, dir Gespräche mit Menschen näher zu bringen, wie der Bench, wo dich inspirieren und ermutigen, deine individuelle Form von Kreativität zu entdecken und dann auch in Ausdruck zu bringen. Mein Ziel ist es, dich, meine Gäste, aber auch mich in einen reflektierenden Zustand zu bringen, um so neue Welten zu erschliessen. Die übergreifenden Themen auf dem Podcast sind also Entrepreneurship, Personal Development, Achtsamkeit bis hin zu Spiritualität und will dir auch durch die Themenvielfalt Menschen und Geschichten aus den unterschiedlichsten Bereichen näher bringen. Seit dem September 2022 mache ich jetzt den Podcast. Wir sind mittlerweile bei über 45 Episoden. Und keine Angst, mein Hunger nach Gespräch und Wissen ist noch lange nicht gestillt. Unterstütze also jetzt gerne meine Arbeit, indem du den Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn gerade jetzt hörst. Sei das auf Spotify, Apple Podcast oder auch YouTube. Und wenn du noch mehr Content willst, Videocontent zum Podcast oder auch zu anderen Themen, dann folge Modern Creativity auch gerne auf Social Media. Wir sind aktiv auf Instagram, aber auch TikTok und du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Ich habe es schon angetönt, ich rede heute mit dem Bench. Er ist studierter Psychologe, Theologe und arbeitet als Innovationspsychologe und tut Unternehmen begleiten. Der Bench macht auch noch vieles andere. Ich verzichte aber jetzt, um den ganzen CV aufzustellen. Ihr könnt gerne auf sein LinkedIn-Profil gehen. Er ist unglaublich gebildet. Wow, unglaublich viele Weiterbildungen auch schon gemacht. Und in dem heutigen Gespräch rede ich mit ihm über seinen Approach zum Humor und Kreativität zu verbinden, um eben auch die frischen Perspektiven einzuladen und Unternehmen so weiterzubringen. Der Bench verbindet wissenschaftliche Forschung mit praktischen Strategien und nutzt unter anderem Design Your Life. Das ist eine Methode, die aus dem Design Thinking kommt. Du erfährst, wie Kreativität durch verschiedene Denkweisen entstehen kann und wieso es so wichtig ist, um die eigene Bubble immer mal wieder zu verlassen, um sich nicht in so einer Echo Chamber, also Echokamera zu befinden und nur mit seinesgleichens gefüttert zu werden. Wir reden über die Integration von Psychologie, Philosophie und auch die Wissenschaft in der Personalentwicklung und die Synergien, die es auch zwischen den Wissenschaften gibt. Was ich ganz spannend gefunden habe auch an diesem Gespräch, ist, dass so ein bisschen das eine zum anderen geführt hat. Und wir haben auch das Thema Optimierung angesprochen, also den Druck, sich selber zu verbessern, noch mal ein bisschen mehr Mindfulness zu machen und eigentlich so am Leistungsdruck können irgendwie zu entsprechen oder respektive mit unserer Leistungsgesellschaft können wie mitzugehen. Und das hat dann wiederum zum Thema Selbstliebe geführt und Ich will jetzt gar nicht zu viel ins Detail, um was es eigentlich alles geht. Vielleicht noch schnell zum Abschluss. Wir haben auch über Leadership geredet. Wir haben über Servant Leadership geredet. Sehr ein schönes Konzept, was darum geht, dass man eben in einer dienenden Position eigentlich führen und nicht so wie früher top-down und hierarchisch denkt und sagt, hey, ich bin der Boss und du musst ausführen, sondern dass man eigentlich in einer Zusammenarbeit ist, wo man sich gegenseitig tut. Dienen, dass man eben dann kann wieder höher gehen oder sich kann eben weiterentwickeln. Yes, also du siehst ganz viele unterschiedliche Themen, die wir angeschnitten haben. Grundsätzlich kann man sagen, das Gespräch ist ein Mix aus Psychologie, Philosophie und eben wissenschaftliche Erkenntnis, die der Mensch mit uns teilt. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spass mit dieser Episode und freue mich wie immer, wenn du Feedback hast, wenn du mir direkt schreibst oder auch an Ben schreibst. Und let's go! Willkommen zurück, liebe Bitch. Willkommen beim Modern Creativity Podcast. Ich freue mich immer auf die Gespräche. Das ist für mich jedes Mal so unglaubliche Quality Time, wie auch heute, wenn ich mich freue, um ein Gespräch mit einem fremden Menschen zu führen, den ich bis jetzt nur einmal über meinen Screen gesehen habe. Und starte gerne mit der ersten Frage. Und zwar, was bedeutet Kreativität für dich?
Ich folge im Fall voll gern an einem Zitat von Salvador Dalí. Der hat gesagt, man muss systematisch Verwirrung stiften. Das setzt Kreativität frei. Alles, was widersprüchlich ist, schafft Leben.
Okay.
Und was meine ich damit? Ich glaube, für Kreativität braucht es eine gute Dosis zwischen Chaos und Ordnung. Und es braucht aber auch ein bisschen Chaos und dann aber auch wieder Ordnung. So.
Und wie setzt sich das in deinem Leben zusammen? Das nimmt mich jetzt Wunder.
Hey, ich glaube, was mir wichtig sind, ist, was mir wichtig ist, ist immer wieder, weißt du, zum Beispiel einen Ortswechsel machen, wenn ich will kreativ sein, zum Beispiel rausgehen, joggen. Also ich merke, häufig kommen die Geistesblitze eigentlich nicht in der Anspannung, sondern eher in der Entspannung oder unter der Dusche, beim Joggen. Das sehen wir auch in der Geschichte, zum Beispiel der Newton, wo er auf Gravitationstheorie gekommen ist, ist ja irgendwie unter einem Äpfelbaum gewesen, am Chillen und dann fällt ihm der Äpfel auf den Kopf. Und dort kommt ihm die Idee, oder? Ich glaube, das versuche ich in meinem Leben auch zu machen, immer wieder mal so unter einen Äpfelbaum gehen und schauen, ob da irgendeine Idee kommt.
Yes. Und das funktioniert mit der Idee unter einem Äpfelbaum? Oder hast du da auch noch andere, also hast du jetzt gesagt, ja. Joggen?
Ja, genau. Das Zweite, wo ich mega Fan bin davon, ist eine Idee von Adam Grant, ist so ein Arbeitspsychologe, und der sagt, wir haben Tendenz, uns mit einem Cheerleader-Netzwerk zu umgeben. Das heisst, mit Menschen, die ähnlich sind, die uns, weißt, super finden, immer Daumen rauf, so. Und er sagt, das ist nicht mega kreativitätsförderlich. Du musst eigentlich mit Leuten Zeit verbringen, regelmässig, wo anders denken. Und das ist das zweite Ding, das ich probiere. Ist auch so ein bisschen chaotisch oder so ein bisschen eine Irritation manchmal. Oder bewusst, also ich sage mal, außerhalb von der eigenen Bubble, vom Echokammer quasi, mit Leuten Zeit verbringen.
Das heisst, sich absichtlich auch in neue Situationen geben und sich auch mit Leuten umgeben, wo man vielleicht auch nicht weiss, was da vielleicht auch auf einem zukommt und sich auch so wieder herausfordern.
Ja, mega fest.
Ja. Spannend. Ich weiss, im Vorgespräch hast du mir gesagt, so das Anecken, dass die Reibung, dass die auch wichtig kann sein für Kreativität. Und ich glaube, dass man selber, oder ich kenne das von mir teilweise, dass man ein bisschen Angst hat vor dem Anecken. Also ich werde immer besser im auch Anecken, aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo viele Leute beschäftigt, dass man will angenehm sein, oder?
Ja, genau.
Und du sagst eigentlich, hey, die Reibung, die braucht es eigentlich, um auch wieder neu ja, neue Welten auch wieder zu entdecken.
Ja, genau. Und dort finde ich einen Gedanken, der ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber ich finde ihn mega gut. Ich finde einen Gedanken vom, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie der Philosoph geheißen, aber er hat wie gesagt, was ist der Unterschied zwischen dem Einstein und einer Amöbe? Sie sind mega ähnlich, weil beide machen Hypothesen über ihre Welt. Weißt du, Amöbe sagt, wow, ich gehe da über, da ist es viel besser, und der Einstein sagt, die Zeit ist relativ. Der Unterschied ist, die Amöbe stirbt mit der Falsifikation von ihrer Hypothese. Das heisst, wenn sie übergeht und dann hat es Mammut und sie wird verstampft, nachher ist sie tot, oder? Und Einstein kann wie abstrahieren von seiner Idee. Also er ist nicht seine Idee, sondern er kann seine Idee auch quasi einfach aufgeben und sagen, oh nein, Zeit ist gleich nicht relativ. Und das finde ich auch wichtig bezüglich Kreativität, dass man nicht eine Amöbe ist, also weißt, verschmelzt mit seinen Ideen, sondern die wirklich zum Test angibt. Also du merkst, ich bin da ein bisschen kritisch gegenüber so, sag mal, Identity Politics und derige Sachen. Ich glaube, das ist etwas Gefährliches bezüglich Kreativität, so wie es einem Denken hemmt. Ich glaube, wir müssen offen sein und unsere Hypothesen testen, auch mit anderen Leuten, und das ist manchmal unangenehm, oder? Das ist bei mir natürlich auch unangenehm, weil ich muss meine Ideen aufgeben. So.
Ja, auf weißt jeden Fall. Ja. Ja, und es ist ja auch so, das Detachment ist ja auch etwas mega Schwieriges, wenn man auch ein Projekt hat oder eine Idee, wo
ja, genau,
aus irgendeinem, weiß auch nicht, einem Gedanken entstanden ist, man so viel Zeit mit dieser Idee auch verbringt und sich dann wieder können von dem zu lösen und das nicht eigentlich als das eigene kann anschauen kann, sondern das ist jetzt einfach etwas, wo ich in die Welt gebracht habe, wo aber eigentlich auch sein eigenes Leben darf haben oder seine eigene Entwicklung darf haben, ohne dass ich eigentlich die Entwicklung bin. Also, dass das ich genau mein Projekt oder meine Idee bin. Ja.
Voll einverstanden, ja, genau.
So spannend. Also, ich freue mich so fest auf das Gespräch. Du siehst es an meiner Körperhaltung. Ich vergesse es damals schier. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und damals denke ich, wieso, ich bin auch so ein kleiner Hund, wo die Freude einmal wieso überschwappt. Wir haben jetzt schon so ein bisschen können eintauchen in das Thema Kreativität. Das ist auch ein Thema, wo du dich damit auch beruflich befasst. Wie würdest du dich dann beschreiben und vor allem, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Hey, also ich würde sagen drei Sachen. Erstens, mich interessiert riesig der Transfer von Forschung in Praxis. Also ich bin wirklich ein begeisterter Psychologe. Mich interessiert, weißt, psychologische Forschung. Und ich finde, psychologische ForscherInnen machen damals nicht einen mega guten Job, um ihre Forschung auch so zu präsentieren oder so in Häppchen aufzubereiten, dass sie wirklich auch ankommt und angewendet wird. So, das ist der eine Ding, der mich mega motiviert und wo ein Teil von meiner Arbeit ist, wo ich versuche, die Sachen, die man herausgefunden hat, in die Praxis hineinzubringen. Und noch das Zweite, was mich wirklich antreibt und was ich wichtig finde, ist eine Studie vom Gallup-Institut, die zeigt, dass einfach ultra viele Leute unzufrieden sind mit ihrer Arbeit. Also irgendwie über 70% sind unzufrieden mit ihrer Arbeit, 50% haben innerlich gekündigt und so weiter. Und nur etwa 13% ist beim Job engagiert. Und das treibt mich irgendwie an, dass interessiert mich bei meinem Job, weißt, wie können wir machen, dass Arbeit eigentlich nicht scheiße ist, sondern dass Leute wirklich in ihrem Potenzial leben, so beim Arbeiten.
Wow. Okay. Und das heisst, so die psychologischen Themen, aber auch die Wissenschaft interessiert dich. Bist du aktiv auch in der Forschung tätig oder nicht?
Hey, früher, aber jetzt im Moment nur indirekt. Also ich bin Teil von, weißt, von verschiedenen so, ich sag mal, Arbeitsgemeinschaften von Psychologinnen und Psychologen, wo zum Beispiel von der SWIPA, das ist die Schweizerische Vereinigung für positive Psychologie, und dort gehe ich beispielsweise viel an Kongressen und so. Und bin quasi darüber, quasi mit dem Forschungsdiskurs dran, aber ich selber bin jetzt nicht am Forschen.
Du nimmst einfach das, was die Forschung macht, und tust sie eigentlich in eine Sprache übersetzen, die dann vielleicht ein bisschen zugänglicher ist.
Das probiere ich, genau, ja.
Sagen. Spannend. Du hast auch die Philosophie vorher erwähnt, und ich würde dort gerne noch mal ein bisschen nachfragen, welche Rolle auch die Philosophie bei dir im Leben spielt. Weil was ich im Vorgespräch auch, Johann, darf ein bisschen raushören, ist, dass das schon ein grosser Teil ist von deinem Leben.
Ja. Ich habe noch Theologie studiert an der Uni Zürich. Und früher, ich sage mal, im 20. Jahrhundert ist ja Psychologie, würde ich sagen, ist eigentlich Philosophie gewesen. Also man hat dort noch nicht Tools gehabt, um wirklich empirische Forschung machen, wie man das heute könnte machen. Und ich würde sagen, der Freud und der C.G. Jung und Kollegen, die haben eigentlich vor allem Hypothesen aufgestellt über die Welt, philosophisch, aber haben ja nicht wirklich Möglichkeit gehabt, sie mit vielen Menschen zu testen. Und, aber ich, und heute ist es ganz in die andere Richtung, oder? Wir haben die Psychologie, distanziert sich häufig sehr fest von der Philosophie oder von der Theologie. Ich glaube aber, dass diese Sachen immer noch sehr, sehr viel Verschränkung haben. Also, dass wir Menschen sehen, zum Beispiel extrem fest definiert, auch wie wir Forschung machen. Also, ich mache ein Beispiel über Neuropsychologie. Kommt es total darauf an, ob du das Gefühl hast, es gibt so etwas wie einen Geist oder es gibt nur Materie. So. Und du wirst Forschung anders machen. Genau, darum gibt es meines Erachtens eine gewisse Verschränkung zwischen den grossen Fragen und den Wie-Fragen.
Ja, es ist am Schluss halt ja auch alles miteinander verbunden, oder? Das finde ich teilweise ein bisschen schwierig auch an der Wissenschaft. Also, dass man alles so trennt voneinander sieht. Oder auch eben der Mensch so trennt zwischen, das ist der Körper, das ist der Geist. Und das wie nicht miteinander verbindet. Und klar, es passiert mega viel ja auch in diesem Bereich. Ich durfte vor ein paar Wochen auch ein Gespräch führen mit dem Reto. Er ist Psychologe. Wir haben über Embodiment geredet. Oder die Verbindung nochmal von Körper und Geist. Und so quasi alles oder mit einbeziehen. Und nicht nur so quasi das Kognitive, das eigentlich im Vordergrund steht. Und ich hoffe, oder ich würde mir wie wünschen für die Zukunft, dass man eben auch halt verschiedene Disziplinen noch aktiver, also dort verbinden und so dann auch kann einen Beitrag leisten. Einerseits natürlich in der Forschung, aber das dann eben kann auch übertragen, oder? In die Welt, weil ich glaube, so das geschlossene Denken, das tut so viel verbauen und man tut sich dann irgendwie mit Theorien absichern, aber es ist dann wieder so, irgendwie so, ich bekomme gerade Platzangst, wenn ich da so dran denke, weil dann alles so geschlossen ist und ich bin halt sehr offen und eigentlich dafür, dass man nochmal mehr interdisziplinär eigentlich schafft, oder?
In der Psychologie nennen wir das Phänomen Groupthink. Vielleicht hast du auch schon mal von dem gehört. Das ist
Darf
so,
ich gerne erläutern.
Hey, das ist so eine Tendenz einerseits, dass wir, wie ich vorher gesagt habe, mit diesen Cheerleadern, also dass wir uns gerne mit Leuten umgehen, die ähnliche Kultur haben, ähnliche politische Meinungen und so weiter. Und das Problem ist, dass wenn dein Umfeld zu homogen ist, dass du irgendwann nicht mehr anfängst, Sachen hinterfragen und so mega blöde Entscheidungen halt kommst. Also ein Beispiel, das häufig genannt wird, ist die sogenannte Schweinebucht-Debakel, wo der CIA gedacht hat, sie könnten, es war so in den 60er gewesen, das in Kuba, wo es eine mega Krise gegeben hat, und der CIA hat gedacht, boah, wir könnten einfach Kuba so einnehmen und so. Und dann haben sie mega aufs Dach bekommen und sind richtig viele Leute gestorben und so weiter. Und man geht davon aus, dass das mit dem zu tun hat, dass die das entschieden haben, einfach alle zusammen ein bisschen im gleichen Metier gewesen sind, alle zusammen ein bisschen gleich denken und das nicht hinterfragt haben. Und so kann es auch laufen in der Forschung, würde ich argumentieren. So, wenn man nur mit seinesgleichen abhängt und eben, wie du gesagt hast, die Interdisziplinarität verhängt.
Voll. Ich glaube, vor allem halt jetzt auch mit der zunehmenden Beschleunigkeit, oder? Durch jetzt auch zum Beispiel KI oder eben Themen wie Klimawandel, politische Instabilität.
Yes.
Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen umsatteln. Langsam, aber sicher, oder? Wir müssen so ein bisschen neu denken. Und ich glaube, es liegt mega viel Potenzial auch in diesem neuen Denken. Aber natürlich ist es mega schwierig, weil du hast einfach eine Gesellschaft, die auf dem Geschlossenen wie aufgebaut ist und dem sehr, sehr, ich würde nicht sagen, finde ich das richtige Wort, ja, irgendwo durch auch, was ist das Gegenteil von flexibel? Starren vielleicht?
Flexibel.
Genau, ja. Also, vielleicht auf diesen starren Strukturen, oder? Wo auch Kulturen, Unternehmenskulturen ja wie aufgebaut sind, oder? Und der Mensch, weil Mal ist ein Gewohnheitstier.
Yes.
Und dort können das aufzubrechen, ich glaube, das ist auch eine Mammutsaufgabe.
Ja, bin ich verstanden.
Und da bist du dran.
da bin ich ein bisschen dran, genau, probiere meinen Teil dazu zu geben. Ja, das macht Spass. Also ich habe Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube, wie du gesagt hast, wir haben grosse Herausforderungen und die HSG macht jedes Jahr so ein Hoffnungsbarometer, wo sie misst, wie hoffnungsvoll sind eigentlich die Menschen. Mhm. Und der letzte, der rausgekommen ist, 2023, hat mich schon recht stutzig gemacht. Also vor allem junge Menschen sind mega hoffnungslos, wenn sie in die Zukunft schauen. Eine weitere Studie von Deutschland zeigt, dass irgendwie 56% von allen jungen Menschen, also so zwischen 18 und 25, lieber wollen in der Vergangenheit leben und so. Genau. Und da glaube ich, wir brauchen neue Hoffnung und wir brauchen Perspektiven, wie dass wir leben wollen, wie dass wir in die Zukunft geht zusammen. Das finde ich eher etwas Motivierendes als etwas Deprimierendes. Ich glaube, das braucht es jetzt.
Und vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern, aber auch natürlich mir, einen kleinen Einblick geben in deine Arbeit, wie man dann auch vielleicht so etwas angeht.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, was genau der Auftrag ist. Also ich meine, das ist immer der Starten bei so einer Aufgabe. Also mich motiviert dort ein Zitat von Einstein mega, der hat gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, um über das Problem nachzudenken. Fordert mich mega raus, weil ich ganz häufig irgendwie, weißt, sofort bei der Lösung bin und sage, oh, ja, machen wir so und so. Aber ich glaube, das ist eigentlich der wichtige Teil von so einem Auftrag, ist Problemklärung, Auftragsklärung. So. Mit dem fangen wir an, überlegen, hey, was ist denn überhaupt das Problem? Was wollen wir überhaupt erreichen? Wo hapert es so?
Und du arbeitest ausschließlich mit Unternehmen zusammen?
Ja, also ich mache ein paar wenige Formate, die quasi mit Privatpersonen sind. Das sind aber eher so ein bisschen Kursformate. Jetzt sind wir gerade etwas Neues am Aufziehen, vielleicht mit Improvisationstheater
und das ist echt
Design
cool.
Thinking, genau, das wäre noch cool. Aber sonst ist es mit Organisationen zusammen, genau. Und dann, weißt du, kann es sein, so, hey, wir wollen eigentlich gern mehr Resilienz haben in unserem Team. Wir würden eigentlich gern mit Spannungen irgendwie konstruktiver können umgehen. Genau. Das ist zum Beispiel so eine klassische Auftragsstellung. Genau. Ich persönlich bin ein grosser Fan vom Design Thinking Rahmenmodell. Und ich wende das eigentlich sehr gerne auch auf, sag mal, psychologische Fragestellungen an. Das ist jetzt nicht meine Idee, sondern es kommt von Stanford. Die haben in den 2000er Jahren herausgefunden, dass man den agilen Ansatz mega gut kann, auch aufs eigene Leben oder auf psychologische Fragestellungen anwenden. Genau. Das mache ich dann häufig. Und dann machen wir also mit dem Team zusammen, tun wir, je nachdem, wenn das Problem noch nicht klar ist, tun wir herausfinden, was ist überhaupt das Problem und nachher zusammen Lösungen brainstormen und dann wirklich konkrete Ideen ableiten von den vielen Ideen, die wir dann gehabt haben, werden konkrete Prototypen abgeleitet und nachher ausprobiert.
Spannend. Also einerseits tust du dein psychologische Hintergrundwissen mit eigentlich der Praxis und dem Thema eben Design Your Life und einer gewissen Agilität in deinen Seminaren oder auch Programmen, wie auch immer man das nennen will, dann so quasi den Leuten mitgeben, sie aber gerade aktiv eigentlich mit einbeziehen, ist eigentlich auch in der Erfahrung.
Mega fest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich merke, wenn ich nicht selber also um einen Prozess beteiligt bin von der Lösung, so, fällt es mir auch schwer häufig, weißt du, dann selber ein Commitment bekommen für eine Lösung. So. Und ich glaube, das ist viel nachhaltiger, wenn man Menschen einbezieht in so einen Prozess.
Absolut. Ja. Das ist, glaube ich, meine grosse Schwierigkeit gewesen, immer in der Schule oder im Studium, weil ich immer zu viel zuhören musste. Und dann das Weister nebendran gewesen und dann konnte ich halt irgendetwas beobachten und dann ist wie nichts mehr passiert. Also ich glaube schon, die Einbindung ist unglaublich wichtig und auch die Einbindung dann in die eigene Erfahrung, oder dass man dann selber irgendwie anfängt zu beissen oder auch etwas kann, ja, okay, wie arbeiten und seine Energie kann dort reingeben. Das ist auch so mein Ansatz. Jeder ist anders und jeder lernt auch anders, aber ich bin auch learning by doing oder eben wenn, ja, durch die Erfahrung auch allgemein. Ja. Das finde ich unglaublich wichtig. Wir haben jetzt kurz schon das Wort Design Your Life erwähnt. Und ich kenne das Konzept, könnte man es wahrscheinlich nennen, kenne ich von meinem Studium, damals HTW, jetzt FHGR. Und wir haben das in einem Modul, das ist, glaube ich, die Marke und ich oder Markenführung, ich haben mir das Konzept haben wir durchgenommen.
Cool.
Es ist aber eine Zeit her, ich glaube, das war etwa 2018 gewesen, also knapp 6 Jahre her. Vielleicht könntest du das Konzept nochmal für Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch für mich erläutern, dass es auch wieder ein bisschen präsenter ist.
Ja, mega gern. Also vielleicht zuerst, Design Your Life kommt eigentlich vom Design Thinking und Design Thinking ist eigentlich eine Innovationsmethode, eine menschenzentrierte Innovationsmethode, die sich am Toolkit von Designer bedient. So sagt es zumindest der Bill Burnett, genau. Und die Methode kommt eigentlich von IDEO, das ist so eine Designagentur aus Amerika, die haben zum Beispiel die Computermaus entwickelt, auch mit dieser Methode. Und eben 2000er Jahre haben sie an der D-School in Stanford wie herausgefunden, wow, man kann die Methode eigentlich total lässig, nicht nur für Produktdesign oder Software oder so benutzen, sondern eben auch fürs eigene Leben. In der Zwischenzeit ist das einer der beliebtesten Kurse in Stanford und ist in den 2020er eben auch auf die HSG übergeschwappt. Es gibt dort jetzt in der Zwischenzeit so ein Live Design Lab. Und ist da damit eigentlich auch im deutschen Sprachraum quasi angekommen. Und die Idee, ich würde sagen, man kann es zusammenfassen auf zwei Sachen. Erstens, es geht um Grundhaltungen oder sogenannte Mindsets, die wichtig sind. Und das zweite wäre wie ein Rahmenmodell, wo man drin Herausforderungen angeht. Was willst du ergänzen? Du bist ja auch eine Spezialistin auf dem Gebiet, so wie es dir.
Nein, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Das war ein Modul in einem Semester. Ich mag mich noch so daran erinnern, dass man verschiedene Aspekte vom Leben angeschaut hat und dann so quasi einen Ist-Zustand gemacht hat und dann anhand von diesen unterschiedlichen Bereichen, die du nachher sicher noch kannst erläutern kannst, wo ich dann wie gesehen habe, zum Beispiel an, wo mangelt es vielleicht ein bisschen. Und dann hat man können den Ist-Zustand nehmen und dann schauen, okay, was wäre denn vielleicht ein Optimalzustand und wo brauche ich eventuell jetzt noch ein bisschen, welcher Lebensbereich braucht eventuell jetzt auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ja.
Und so sind wir das dann angegangen. Also man hat eigentlich wie so quasi das Leben von einem selber mal sehr objektiv angeschaut und geschaut, okay, was ist schon in der Fülle, was ist vielleicht momentan sehr stark präsent und gefüllt und was vielleicht aber dafür gar nicht und wie kann man das wieder so ein bisschen in Balance bringen.
Ja.
Kann ich das noch richtig in Erinnerung?
Ja, also auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Tools und auch, weißt du, Focus innerhalb von dem Ansatz natürlich. Ich glaube, was du jetzt beschrieben hast, heisst, glaube Life Equalizer oder EQ. Und dann geht es, wie du gesagt hast, darum, zum zuerst mal eine Auslegeordnung machen und schauen, was ist überhaupt da. Und das ist, das klingt jetzt viel einfacher, als es eigentlich ist, weil man kommt einfach total schnell ins Bewerten drin. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir geht es so, wenn man das und die Idee dort eigentlich dahinter wäre, um es möglichst empathisch, also selbst empathisch und nicht bewertenderweise zu machen. Das ist dort die Herausforderung. Und erst im nächsten Schritt, was ich kontrastiere und schaue, okay, was wünsche ich mir eigentlich, welchen Lebensbereich wäre noch cool und so.
Genau. Ja, und ich glaube auch dort die grosse Herausforderung ist, einerseits sicher die Ehrlichkeit haben zum aktuellen Modell, aber dann auch sich fragen, okay, ich sehe vielleicht gerade momentan unglaublich viele Leute, also ich bin sozial ganz fest eingebunden, aber macht mir das wirklich Freude?
Ja, genau.
Gibt mir das auch wirklich Energie? Und dann auch wieder die Ehrlichkeit zu haben, zu sagen, gut, ich bin zwar an jeder Party mit dabei, aber eigentlich bräuchte ich viel mehr Ruhe. Also dann das wieder können so quasi dann auch so zu bewerten, mit was man wirklich braucht. Und ich glaube, die eigenen Bedürfnisse wirklich zuerst mal herauszufinden, ich glaube, das ist die grosse Herausforderung auch.
bin völlig einverstanden. Und noch eine zweite Herausforderung, die ich gesehen habe, der Carl Rogers ist so ein mega wichtiger Psychologe und Psychotherapeut vom 20. Jahrhundert und er sagt, es gibt auf der einen Seite gibt's den Ist-Zustand und dann auf der anderen Seite haben wir, fast alle Menschen haben sich irgendwie einen Soll-Zustand im Kopf, implizit oder explizit so. Und meistens, was wir machen, gerade in unserer Kultur, wo eher so meritokratisch und leistungsorientiert und so ist, ist, dass wir versuchen, unseren Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu bewegen. So. Mit Selbstoptimierung und machst noch ein bisschen mehr Mindfulness, machst noch ein bisschen, ein bisschen Yoga, pipapo. So. Und das ist ein absolut fairer, ein faires Bedürfnis, dass ich, also ich wollte jetzt mal generell nichts dagegen sagen, der Rogers sagt einfach, es, der, ich sag mal, der Drang oder die Diskrepanzerfahrung kann auch gerade durch, weißt, Erwartungen von anderen Menschen prägt sein und kann auch teilweise einfach so einen Druck geben, dass es nicht mehr konstruktiv ist, oder? Und nachher sagt er, du kannst auch die anderen Dinge kannst auch machen, dass du deinen Idealzustand deinem Sollzustand angleichst. Also ich sag mal, dass du einfach sagst, hey, ja, das ist jetzt eigentlich ganz okay, so wie es gerade ist und das ist, ich nehme das jetzt einfach mal an.
Also dein Idealzustand zum Ist-Zustand, oh, oder?
Genau, ist falsch das? Gesagt, merci. Danke ja,
für nein, ich habe es verstanden.
Man kann auch genau den Idealzustand gegen den Ist-Zustand anpassen.
Mm-hmm. Hey, mega spannend und ich glaube, das sehen wir ja wahrscheinlich beide in unserem Umfeld auch, oder? Dass so der Drang nach dieser Optimierung,
yes,
der kann kaputt machen, eben den Leistungsdruck oder auch aussehen, ja, eben mega gesund sein,
ja,
sich super ernähren etc. Also konstant eigentlich in dem Battle sein gegen sich selber oder gegen das Jetzt auch. Und was ich dort auch schon durfte, an meiner eigenen Erfahrung lernen, ist, dass man durch das ja einfach auch den Moment verpasst. Also ich setze mir zwar ein Ziel und ich lege alles dran, um das Ziel zu erreichen, tue meine Scheuklappen runter und komme vielleicht 2 Jahre später bei dem Ziel an und dann bin ich so, ja, eigentlich will ich das gar nicht mehr. Das Ziel habe ich mir vor 2 Jahren gesetzt, wo ja, die Welt noch völlig anders ja, ausgesehen hat. Und ich habe jetzt einfach gedacht, hey, ich muss das Ziel jetzt wie erreichen. Und dann kommt man ran und dann bist du so, okay, und ich jetzt?
Mega einverstanden, genau. Kathi, was hilft dir, um die Spannung auszuhalten oder nicht zu überbeissen oder so? Was?
Vom Ist zum Soll-Zustand?
Ja, genau. Oder ich sag mal, den Soll-Zustand, den Ist-Zustand angleichen. So.
Hey, ich habe wie gemerkt, also ab dem 25. Lebensjahr, vielleicht 26., bin ich einfach so viel entspannter geworden. Und man sagt ja, dass das Hirn erst mit 25 ja, völlig entwickelt ist. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Zeichen, das stimmt doch nicht. Aber ich habe wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich einen Switch gemerkt habe.
Ach,
ab dem 26. Lebensjahr. Einfach, dass ich nicht mehr so impulsiv bin. Mhm. Dass ich wie kann mich auch gewisse Sachen hingehen und einfach auch das Vertrauen habe, es kommt schon gut. Und ich weiss nicht, ob das auch mit den Strukturen zu tun hat. Halt, man kommt irgendwie Anfangs 20 dann mal aus dem Studium und man will eine gewisse Position erreichen, man will sich beweisen. Also es ist noch viel, viel mehr Druck auch dabei gewesen, Anfangs 20. Und es kann auch sein, dass ich dann Mitte 20 eigentlich in dieser Position gewesen bin, die ich wollte. Ich hatte eigentlich einen anständigen Lohn gehabt, das erste Mal. Also life was, oder ist ja noch, oder? Es ist gut. Und ob denn das auch so ein bisschen das Vertrauen geschenkt hat, hey, jetzt kommt im Fall schon gut.
Cool.
Ich weiss nicht, wie war das bei dir gewesen? Oder wie ist es bei dir?
Ich glaube, also der Struggle finde ich, glaube, nach wie vor da. Ich glaube, was mir hilft, ist so eine Idee von Wim Wenders, der hat so einen Film gemacht, Himmel über Berlin. Und es hat so, es hat immer so einen Engel, der über dieser Stadt wacht und einen liebevollen Blick hat. So. Und ich glaube, der liebevolle Blick verändert in dieser Story von dem Film eigentlich alles. Und ich glaube, das merke ich, ist bei mir mega wichtig. So der liebevolle Blick von einerseits von meinem Umfeld. Merke ich, dass mir das hilft, die, die Spannung irgendwie gut können zu heben. Und dann auf der anderen Seite merke ich, dass, genau, dass mir schon die, ich sag mal, mein Glaube oder auch eine transzendente Hoffnung etwas bringt, so zum das heben.
Mhm. Yes. Schön. Also einerseits das Selbstmitgefühl oder allgemein so das Gefühl von Liebe irgendwo durch auch zum Leben und dann aber die eigene Spiritualität, die dir Hoffnung gibt, mehr Hoffnung gibt als die Studie von der HSG.
Genau, schöner Bogen. Ja, genau, ich bin, das ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber ich bin nicht ganz sicher, ob wir uns selber können eine Identität schenken. Also vielleicht kennst du das Lied von der Miley Cyrus, I will buy myself flowers. Genau, das ist, ich glaube, dort ist sie, dort liegt sie, glaube ich, falsch. Also ich verstehe, was das Coping so, wenn man irgendwie verletzt wird von anderen Menschen, dass man irgendwie dann so Selbstliebe praktizieren und so, aber ich bin da eher mit Martin Buber, der sagt, Wir brauchen wie das Gegenüber, um uns selber können verstehen oder uns selber können lieben auch. Also ich glaube, wir brauchen etwas außerhalb von uns.
Und damit meinst du Menschen, Mitmenschen, aber auch eine Umwelt, wo uns wieder etwas zurückgibt. Und das ist nicht, ich kaufe mir einfach etwas oder etwas Materielles, sondern es kann vielleicht auch Natur sein, oder?
Ich würde sagen Transzendenz, ja genau, in meinem Fall glaube ich genau wirklich an einen persönlichen Gott so. Aber ich glaube, dass und da vielleicht auch noch Brücke zu machen wie an Lebensziel oder an Lebensträume. Ich glaube, wenn die wie beim eigenen Bauchnabel aufhören, sind sie ein bisschen klein, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir brauchen etwas außerhalb von uns, wo es Sinn gibt so.
Ja.
Was meinst du dazu?
Resoniere ich absolut mit dir. Ich glaube auch, dass man, ob das jetzt so ist oder nicht, aber wenn man das Gefühl hat, das habe ich auch, dass ich immer einen grösseren Auftrag schaffe, dass ich nicht nur für mich schaffe, nicht nur für mein Land schaffe, nicht nur für meine Familie schaffe, sondern dass ich ja für etwas Grösseres schaffe, ob das ein Gott oder das Universum oder was auch immer das einfach ist. Aber das, finde ich, ist auch eine mega Kraft, die einem wieder antreiben kann und die eigenen Probleme, und wir sind ja so oder so auch sehr in einer Gesellschaft, die sehr selbst eben fokussiert ist, so quasi das Ich ist wie das höchste Gut und eben man optimiert sich, man ist eigentlich ständig dran, sich eigentlich noch höher zu positionieren, aber das ist am Schluss ja eine Fassade auch, und ich glaube, dass es der Drang, oder wenn man sich selber auch so in den Mittelpunkt auch stellt oder so fest auch an sich selber nur schafft, dass das auch so eine zerstörerische Kraft hat, oder? Weil, also, man ist ja dann so quasi nur immer auch mit sich, und mir fällt es leichter, wenn ich wie in einem höheren Auftrag, wie so quasi arbeite.
Wow. Was ist dein höherer Auftrag, oder ist das jetzt eine zu nahe Frage? So?
Das ist, glaube ich, etwas, was ich nicht so kann in Wort fassen. Hey, ich glaube, ganz banal gesagt, ist eigentlich mein höchster Auftrag, ist eigentlich, die Welt besser zu machen, als das sie jetzt ist. Das ist auch, wenn jemandem etwas runtergeht, dass ich es dieser Person auflupfe, dass ich jemandem die Tür aufhebe, der vielleicht einen Kinderwagen dabei hat. Also weißt, es fängt ja wie schon so im Kleinen an. Und ich finde halt, gerade auch wenn es nochmal um das Thema Hoffnung geht oder eben Klimawandel, es sind so viele Unsicherheiten rum, dann finde ich, ist es für mich auch eine Motivation, um dem können entgegenwirken mit meinen Handlungen. Und klar, ich fliege auch. Und ja, ich esse vielleicht auch mal Fleisch und hey, ich kaufe auch mal etwas im Handel. Also weißt, aber ich glaube, es geht für mich weniger darum, um dort auch perfekt zu sein, sondern einfach für mich können, die beste Entscheidung zu treffen mit meinem Wissensstand, den ich habe, der aber auch gleichzeitig nachhaltig ist für mich als Mensch und als Person.
Cool.
Und wo ich drin auch thrive, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man
wenn wir so quasi uns so krass Regeln aufstellen oder das Zeug verbauen, wo wir dann drin auch nicht mehr kreativ sein können.
Ja, genau, schön. Yes.
Oder?
Ja.
Das ist etwas, was ich auch lernen musste. Ich habe mich seitlang recht fest mit der Klimathematik auseinandergesetzt. Für die Stadt Zürich habe ich mehrere Klimaschutzkampagnen dafür in einer Projektleiterin-Funktion begleiten. Und das Thema war omnipräsent gewesen. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann dafür gar nichts mehr machen. Und das ist dann halt so sehr eine dunkle Wolke, die über einem schwebt. Und ich glaube, das Bewusstsein zu haben für die Thematik ist super, aber sie darf dich nicht regieren und dich einschränken.
Hm. Ja. Wow. Merci. Merci für deine Ehrlichkeit, für den Einblick. Mega cool.
Ja, gibt es denn bei dir einen höheren Auftrag oder... Du hast vorher gesagt, ein Gott für dich.
Ja, ich glaube, also ich bin jetzt selber praktizierender Christ so. Und ich glaube, mein höherer Ding ist eigentlich mega trivial. Ich glaube, es geht wieso um drei Ebenen von Beziehungsgestaltung. Ich glaube, es geht um so Selbstliebe. Ich glaube, das ist nicht unwichtig und auch recht herausfordernd. Eben vorher die Spannung zwischen jetzt und Idealzustand so, um das geht's, glaube ich. Es geht um Nächstenliebe, also mit Menschen irgendwie freundlich umgehen, liebend, liebevollen Blick behalten, auch wenn sie einem nerven, auch mit Leuten, die nicht meine Freunde sind. ja.
Und das ist nicht immer einfach.
Nein, ich wohne zum Beispiel in einem Haus, wo 11 Partien hat und es hat nur eine Waschmaschine. Und genau, das ist eine Herausforderung, vor allem wenn Leute mega viel waschen, zum Beispiel das. Und dann, ich glaube, das dritte, was ich probiere, ist irgendwie noch eine Beziehung haben mit Gott, genau. Also die drei Sachen, Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, so, das probiere ich. Und wie sich das dann genau konkret ausgestaltet, glaube ich, ist gar nicht so entscheidend. Es hat so einen wichtigen Theologen, der Augustinus, ist, glaube ich, 13. Jahrhundert oder so, super alt, der hat gesagt, lieb und nachher mach, was du willst. Mhm. Das finde ich eine mega schöne Formel. So.
Ja. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, gerade eben auch in dem Lieben oder eben auch das Mitgefühl behalten, das ist, es ist auch ein ongoing practice, oder?
Ja.
Ich bin jetzt das erste Mal in so einer leitenden Position, wo ich ja wirklich direkt jemanden unter mir habe oder neben mir. Ich will nicht so hierarchisch denken, aber ich führe eine Person. Und komme da auch wieder an neue Grenzen von mir und werde auch wieder mit neuen Themen konfrontiert. Merke da auch, dass es eine extreme Herausforderung auch ist, um auch man will ein guter Leader sein, man will das Mitgefühl behalten, man will aber eben auch irgendwie die Ruhe behalten und wenn halt im Aussen ja auch viel ist, oder? Also es ist wie ein Training und finde es aber auch eine mega schöne Challenge. Also ich sehe halt auch gerne viele Sachen als Challenge. Also ich bin auch ein Mensch, der genau so Sachen auch antreibt. Finde jetzt dort auch wieder für mich, weißt, eine kleine Aufgabe. Wie kann ich ein guter Leader sein? Wie kann ich eine gute Führungsperson sein? Wie kann ich eine gute Chefin sein? Wie kann ich jemandem die Möglichkeit geben, um sich zu entwickeln? Oder? Und der Default-Mode ist dann eigentlich schnell, dass man irgendwie ein Muster geht und dann wie so ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja. Wow. Voll stark. Ja. Leiterschaft, das ist echt schwierig. Ich finde dort die Forschung zu Servant Leadership etwas mega Inspirierendes, nicht? Der Sinek hat doch so ein Buch geschrieben, heisst irgendwie Leaders Eat Last. Finde ich auch noch, also ist so ein kerniger Satz, der das irgendwie schön auf den Punkt bringt, so dass wie die Hierarchie-Pyramide eigentlich umgekehrt wird. Mhm. Das ist eigentlich Bottomline, so dass wenn du jemanden leitest, dass du eigentlich in einer in einer dienenden Position bist und nicht in einer herrschenden.
Mega.
Und ich finde, das ist voll herausfordernd, aber ich glaube, das ist auch mega sinnvoll.
Eben, das ist wieder, genau, es gibt ja wieder Sinn und Hoffnung, also irgendwie auch Hoffnung, habe ich das Gefühl. Und ich glaube allgemein so das Be in Service, das ist ja auch etwas, wo in der Religionen ja auch, oder im Christentum, ja. Oder du bist eigentlich im Service of God, oder ich weiss nicht, wie es genau genannt wird, aber du bist in Service. Und ich finde aber so den Gedanken auch für mich mitzutragen in meiner Arbeit, finde ich unglaublich schön, oder den Service-Gedanken, wie kann ich eben den Leuten dienen, und das heisst nicht, dass ich auf die Knie gehe und
ziehe. Ja, also, genau.
So, wie kann ich sinnvoll sein, oder? Wie kann ich eine sinnvolle Ressource sein, irgendwie? Ja.
Ich habe dort fällt mir jetzt gerade noch ein mega hoffnungsvolle Forschungsergebnis ein, und zwar herausgefunden, dass wenn du willst, dein eigenes Glück pushen, also wenn du willst, dass es dir besser geht, dann musst du eigentlich einfach anderen etwas Gutes tun. Hm. Schenkst irgendjemandem etwas, machst ihm eine Freude. Das finde ich so mega cool und kontraintuitiv. Nicht? Man hat immer das Gefühl, ich muss jetzt selber noch einen Kuchen essen, aber dann ist einfach jemandem einen Kuchen backen.
Ja. Ja, voll. Und dann wieder den Blick aufs Aussenlenken, nicht auf sich selber. Mm, spannend. Wir haben jetzt schon so viele verschiedene Themen angesprochen und irgendwie das eine führt wie zum anderen. Und ich würde jetzt aber gerne doch noch mal ein bisschen zurückkommen zum Design Your Life, wo wir vorher angesprochen haben, wo ich auch meine Interpretation vom Design Your Life erzählt habe. Und wo ja du aber auch aktiv mit deinen Klientinnen und Klienten und Unternehmen durch pushen. Was ist denn so quasi dein grösseres Ziel hinter dieser Methode? Also was willst du mit dieser Methode auch bewirken in den Unternehmen?
Hey, unser Unternehmen heisst Mutanfall. Mhm. Und das ist eigentlich genau unser Raison d'être. Wir wollen eigentlich wirklich, dass Menschen mutig etwas anpacken.
Mhm.
Und ich glaube, das haben wir auch vorher schon ein bisschen besprochen, oder die Überwindung zwischen dem Knowing-Doing-Gap. Also wir wissen viel, aber wir machen zu wenig. Und das ist das, was wir wollen machen, auch mit Live-Design. Und wir haben wieder den Eindruck, dass einerseits eben der Rahmen, aber auch die Denkhaltungen super prädestiniert sind und auch super gut in die jetzige Zeit hineinpassen, um das zu machen.
Mm.
Von dem sind wir wirklich begeistert und überzeugt.
Mm.
Auch für unser eigenes Leben.
Mm. Wie tust du es denn du anwenden in deinem eigenen Leben?
Hey, ich habe letztens etwas total Lässiges erlebt. Und zwar, ich habe ich bin in so einem Design-Team gewesen. Also meistens macht man die Prozesse mit anderen Menschen zusammen. Das ist schwierig, allein durch Introspektion auf neue Ideen zu kommen. Mhm. Oder wieder man braucht so ein bisschen ein Challenge-Netzwerk von anderen Leuten, die anders sind. Gut. Und dann habe ich eine Challenge von mir gesagt, nämlich, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich noch recht oft auf YouTube, und zwar nicht intentional, sondern einfach so, weißt, per Unfall quasi. Und dann bin ich so auf der Startseite und klicke auf irgendwelches Zeug, wo ich eigentlich gar nicht schauen wollte. So zum Beispiel, wieso ist es eigentlich so schwierig, um ein blaues LED herzustellen? So, das ist immer spannend. Ich klicke mal drauf. Und ich bin eigentlich immer noch ein glatter Video. So. Aber ich wollte eigentlich mein Leben nicht so verbringen. Und dann habe ich der Challenge wie vorgestellt und gesagt, hey, wie könnte ich dann weniger, also intentionaler YouTube schauen, so.
Mhm.
Okay, und nachher haben wir zusammen Ideen überlegt. Und was ich jetzt gemacht habe, mein Prototyp quasi, ist, ich habe herausgefunden, ich habe bei YouTube in der Grundeinstellung, muss ich ein bisschen suchen, aber sie haben es gut versteckt, aber du kannst alle Vorschläge rausnehmen, du kannst rausnehmen, dass es dir irgendetwas anzeigt, irgendwelche Shorts oder andere Sachen. Ist mega einfach. Und jetzt sieht mein YouTube so etwas von unattraktiv aus. Das kannst du gar nicht vorstellen. Es ist einfach so ganz eine weite Seite, wie sie Seite, wo drauf steht, so, ihr Verlauf wurde deaktiviert. Und ich bin viel weniger auf YouTube. Genau. So Zeug, das ist zum Beispiel einfach ein Beispiel, eben, wenn ich selber dran bin. Mhm. Und du merkst gerade, oder vielleicht hört das jetzt gerade jemand und denkt, das hat ja voll nicht inspirierend. Das ist ja so mega der kleine Pipifax da. Aber genau um das geht es. Es geht um kleine Schritte, die wirklich du kannst machen. Genau.
Ja, spannend, so quasi die eigenen Rahmenbedingungen für sich neu auszulegen, dass man eben dann dem Ziel, das man hat, oder vielleicht auch das Leben kann so etablieren, wie man es gerne möchte. Oder weil du willst vielleicht weniger YouTube schauen, dafür mehr Zeit mit deiner Frau verbringen. Ja, oder deinen Freunden. Oder? Das ist, vielleicht könnte jetzt ein Grund sein, oder wieso du weniger willst auf YouTube sein. Weil dir das Video von der LED-Lampe weniger im Kopf bleibt als ein tiefgründiges Gespräch.
Ich bin wirklich nicht gegen Digitalisierung, grundsätzlich nicht gegen YouTube. Ich finde es eine mega inspirierende Plattform, die voll viel Kreativität boostet. Aber ich glaube, ich bin gegen das Unintentionale, weißt
du? Ja.
Da gibt es auch gute Studien dazu, dass Fernsehschauen und solches eigentlich nicht das Problem ist, sondern das Durchseppen, das ist wirklich das, was dein Glück voll in den Keller aber rasseln lässt. Einfach mal so ein bisschen unintentional irgendwie den Fernseher anstellen oder YouTube anstellen, das ist ein Scheiß.
Ja. Ich glaube, da geht es wieder ums Thema Fokus.
Ja, genau.
Und ich reise viel hin und her zwischen Zürich und Berlin und habe verschiedene Jobs und bin relativ fest eingebunden. Und ich habe jetzt aber gemerkt, dass seit ich auch das Leben führe, also seit ich auch regelmässig hin und her pendle, seit ich die verschiedenen Jobs habe, eben mein Fokus muss eigentlich recht laserscharf sein.
Ja.
Aber durch das ist auch die Beziehung zu meinen Freunden massiv viel besser geworden. Weil wenn wir uns sehen, dann ist es mega Quality Time, es ist mega, hey, ich bin für dich da. Also die Wertschätzung, wo durch das, man hat nicht mehr einfach so unbegrenzt Zeit, man lebt in der gleichen Stadt, ist durch das gestiegen. Und das finde ich, ist eine mega Bereicherung. Und für mich allgemein, so wie ich jetzt mein Leben designt habe, ist für mich ein mega Boost, einerseits in meiner Kreativität, aber auch in meinen Beziehungen. Und ich sage jetzt momentan, das kann sich auch wieder ändern, weil es ist ja mega anstrengend teilweise. Es ist nicht einfach alles Sonnenschein und rosarot und juhu. Aber mir gibt es Energie und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Gedanke, wo man sich auch immer mal wieder stellen darf. Was gibt mir Energie?
Ja.
Was nimmt mir Energie?
Völlig einverstanden. Und da gibt es ein mega cooles Tool, das ich vielleicht noch kann sagen kann. Und zwar die sogenannte Energy Map. Bin ich mega überzeugt davon. Und zwar nimmst du ein A3 und tust dich in die Mitte zeichnen, einfach als Avatar quasi. Und dann tust du einfach mal alles rundum visualisieren, wo du in deinem Leben bist. Das können Leute sein, aber es können auch Sachen sein, wie zum Beispiel YouTube oder News oder dein Hund und so weiter. Und nachher nimmst du einen roten und einen grünen Stift oder einfach zwei verschiedene Farben von Stift. Und dann tust du definieren, eine Farbe ist energiegebend und eine Farbe ist energienehmend. Und es kann häufig sind Sachen sowohl energiegebend wie auch energienehmend. Und dann mit Dicke vom Strich tut man quasi visualisieren, wie viel Energie gibt's und wie viel Energie nimmt's. Es kann auch sein, dass es nur Energie gibt oder nur Energie nimmt. Und ich finde es eine total spannende Übung, um eben, weißt, einfach mal so schauen, was ist überhaupt in meinem Leben, was braucht Energie, was nimmt Energie, was gibt Energie.
Um das auch visualisieren, mal bildlich können vor sich gesehen, oder? Weil teilweise passieren ja die Sachen dann sehr subtil, oder man geht halt jeden Tag arbeiten, man ist so in dem Rhythmus drin, auch, wo man vielleicht Sachen auch nicht hinterfragt und dann durch so eine Methode nochmal können das sich im Gesamtbild anschauen.
Ja, und dort finde ich die Schwierigkeit, oder, ist, dass das Dringende eigentlich häufig zu viel Raum einnimmt im Leben, dass man das Wichtige total vergisst, oder? Und darum bin ich begeistert von Design Your Life, weil dort nimmt man sich so ein bisschen Zeit fürs, sag mal, das Wichtige und geht das so ein bisschen strukturiert an.
Vielen Dank, Bench. Wir sind schon beim Abschluss von dem Gespräch. So viele Themen, die wir jetzt angesprochen haben, und ich glaube, wir könnten locker auch noch mal eine Stunde mit weiteren Themen füllen. Ich möchte aber noch eine abschließende Frage fragen und dir auch nochmal die Möglichkeit geben, ob es vielleicht von deiner Seite auch nochmal gewisse Sachen gibt, die du Hörerinnen und Hörer mitgeben willst.
Ich glaube, zwei Sachen. Das erste ist, a fool with a tool is still a fool. Ich würde sagen, es geht nicht bei Life Design geht es nicht vor allem um Tools, sondern es geht um Grundhaltungen. Und dort finde ich Grundhaltung von Neugier, Wachstumsorientierung oder auch weißt, so Growth Mindset, das hast ja du auch schon angesprochen, und Bias to Action, also irgendwie etwas ausprobieren, einen kleinen Prototyp machen, die finde ich einfach überzeugend. Die, von der bin ich begeistert. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist so gross träumen, also die Lebensträume gross machen, kleine Schritte machen und genau, ich, wie vorher schon gesagt, ich glaube, wenn deine Lebensträume bei dir selber aufhören, bei deiner dritten Säule und ich weiss doch auch nicht, bei meinem Eigenheim, dann sind sie wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Und das sage ich auch zu mir selber, oder? Was sind, wo bin ich Teil von der Lösung, von der Zukunft? Was könnte ein Mutanfall sein, wo mich herausfordert, aber wo ich kann auch etwas Grösserem dienen?
Vielen Dank, Bench, für das schöne Gespräch, für die guten Tipps, für dein viele Wissen, das du mit mir und meinen Hörerinnen und Hörern geteilt hast und vor allem die vielen Studien, die du zitiert hast. Ich glaube, ich könnte die ganze Show Notes könnte ich jetzt mit Studien zitieren, wird aber auf das verzichten. Und falls ihr Fragen habt zu einzelnen Themen, dann schreibt ungeniert ein E-Mail oder schreibt direkt an Bench. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ja, ist gut. Und danke vielmals und ich hoffe, du kommst bald wieder.
Ja, ich bin mega gefreut. Merci vielmals fürs Gespräch.
Gerne. Wow, wir haben so viele unterschiedliche Themen irgendwie angeschnitten und ich glaube, es gibt noch ganz viel Potenzial, um nochmal tiefer gehen in den einzelnen Bereichen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Gespräch. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen für dich. Ich habe es am Anfang gesagt, mein Ziel ist eigentlich, dich, meine Gäste, aber auch mich natürlich in einen reflektierenden Zustand zu bringen. Bei mir hat das geklappt. Ich glaube, beim Bench auch und ich hoffe auch bei dir. Und würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast jetzt unterstützt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Oder auch wenn du schon Hörerin oder Hörer bist und immer wieder da bist, wenn du den Podcast auch mit deinen Freunden teilst. Vielleicht hast gerade einen Mensch, wo du denkst, oh, das könnte irgendwie noch spannend sein. Oder im Team jemanden, wo du denkst, hey, das könnte eigentlich dieser Person noch helfen. Durch deinen Support unterstützt du natürlich, dass ich das auch weiterhin kann machen, dass ich das auch weiterhin kann unabhängig machen und dass man so noch ganz viele Menschen können inspirieren auf ihrem Weg, in ihrer Entwicklung und dass man so einen positiven Beitrag gemeinsam können leisten zu einer reflektierteren, gesünderen, netteren Welt. Ich glaube, das könnte man sagen, ist vielleicht auch plus minus mein Ziel. Ich danke dir auf jeden Fall, bist du heute dabei gewesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Frühling und freue mich, wenn ich dich bald wieder höre. Wir haben ein bisschen den Rhythmus unterbrochen beim Modern Creativity Podcast. Vielleicht ist dir das aufgefallen, vielleicht auch nicht. Es sind jetzt momentan ein bisschen mehr Episoden, die rauskommen aus dem Grund, weil ich vorgeschafft habe, könnte man sagen. Und ich da einige Gespräche noch habe, die ich mit dir teilen will. Darum gibt es jetzt auch aktuell gerade ein bisschen mehr Episoden, wie sonst der 2-Wochen-Rhythmus. Was auch schön ist und bereichernd. Und danke dir von ganzem Herzen bist du da und nimmst dir die Zeit. Und ich bin so gespannt und voller Vorfreude auf alles, was noch kommt und die Gespräche, die ich auch noch führen darf. Wie auch gesagt, ich bin noch lange noch nicht fertig und habe immer noch einen riesen Hunger, um das auch weiterzutreiben. Danke dir viel, viel mal und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.